SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. Die Bundesregierung beschließt Millionenhilfen für die Flutopfer. Finanzminister Scholz versichert:
Wir werden das tun, was erforderlich ist, um jedem so schnell wie möglich zu helfen.
Neuaufbau der Katastrophenvorsorge. Der Präsident der THW-Bundesvereinigung Wendt sagt, was sich jetzt ändern muss. Und nach Druck aus Brüssel, Premier Orbán lässt die Ungarn über das umstrittene LGBTQ-Gesetz abstimmen. Das und mehr hier bis 6:30. Die Versicherer in Deutschland gehen in einer ersten vorsichtigen Schätzung von bis zu 5 Milliarden Euro Schaden durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus. Damit wäre die Naturkatastrophe auch vom finanziellen Standpunkt her eine der verheerendsten der jüngeren Geschichte. Die Bundesregierung hat heute beraten, wie in einem ersten Schritt finanziell geholfen werden soll. Dafür wurde ein Sofortprogramm beschlossen. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger.
Finanzminister Olaf Scholz und Innenminister Horst Seehofer zeigten sich erneut erschüttert von den Verwüstungen in den Katastrophengebieten. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte Seehofer. Selbst Fernsehbilder könnten nur einen Teil der Dramatik wiedergeben, so Scholz. Deshalb habe man schnell gehandelt und Hilfen von zunächst 200 Millionen Euro beschlossen. Zusammen mit den Geldern aus den Ländern, die für die Verteilung verantwortlich sind, können 400 Millionen ausgezahlt werden. Bei Bedarf werde der Bund aber auch Geld nachschießen.
Wenn es so ist, dass mehr gebraucht wird, dann ist es so, dass wir auch mehr Geld zur Verfügung stellen werden, die Länder und natürlich auch wir als Bund mit unseren Möglichkeiten. Wir werden das tun, was erforderlich ist, um jedem so schnell wie möglich zu helfen.
Mit diesen Millionenhilfen sollen gerade die persönlich Betroffenen in den Regionen unterstützt werden. Unternehmen, die Umsatzverluste haben, sollen zudem Gelder aus dem Corona-Härtefallfonds abrufen können. Für den Wiederaufbau der Infrastruktur ist an einen gemeinsamen Fonds von Bund und Ländern gedacht, ähnlich wie nach der Flutkatastrophe 2013.
Die Zusage, die wir jetzt geben wollen, ist, dass diese Aufbauhilfe gleich beginnen kann und dass wir sie zusammen mit den Ländern auf den Weg bringen, damit dort all das Notwendige getan werden kann, um Infrastrukturen, um kaputte Häuser wiederherzustellen, um kaputte Schulen, Krankenhäuser, alles Mögliche, was dort zerstört worden ist, wieder in Ordnung zu bringen.
Auf eine konkrete Summe will sich Scholz noch nicht festlegen, aber er erinnert daran, dass aus dem Fonds von 2013 bislang 6 Milliarden Euro abgerufen wurden und er schätzt, dass die Schäden diesmal noch höher ausfallen könnten. Wichtig ist ihm, dass es schnell geht. Bürokratische Hemmnisse sollen dem Wiederaufbau nicht entgegenstehen, zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren.
Wenn eine Brücke wiederhergestellt werden muss, wenn ein Haus wieder neu gebaut werden muss, wenn eine Schule wieder neu gebaut werden muss, muss man nicht ein neues Planfeststellungsverfahren auf den Weg bringen, sondern kann das, was da war, einmal wiederherstellen. Natürlich auch optimiert, das gehört dazu. Da wollen wir alle Freiheit dafür schaffen.
Die konkreten Beschlüsse zu dem Wiederaufbaufonds sollen bei einem Sondertreffen mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten werden. Aber noch etwas steht aus Sicht der Bundesregierung fest. Über die aktuellen Ereignisse hinaus muss geklärt werden, wer für Katastrophenschäden künftig aufkommt.
Es darf keine Individualisierung von Risiken geben, die die ganze Menschheit mit verursacht hat durch den Klimawandel. Das wäre unsolidarisch, das wäre auch nicht in Ordnung.
Vertreter der Versicherungswirtschaft hatten zuletzt gewarnt, dass Naturkatastrophen angesichts des Klimawandels nicht mehr in der heutigen Form versichert werden könnten.
Der Bericht von Hans-Joachim Viehweger. Der Bund bunkert so einiges für den Fall der Fälle. Öl gehört dazu, aber auch Erbsen, Getreide und natürlich Gold. Eines hat er nicht in ausreichendem Maß auf Lager gehabt, nämlich Schutzmasken und Schutzkleidung. Und dann kam Corona. Aus dieser Erfahrung heraus will die Bundesregierung jetzt zurück zur Vorsorgehaltung für den Katastrophenfall. Gesundheitsminister Spahn hat dazu heute in Berlin seine Pläne für eine nationale Reserve Gesundheitsschutz vorgestellt. Sie ist Teil einer neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz. Claudia Plass mit Einzelheiten.
Fehlende Masken, unzureichende Schutzausrüstung, nicht genügend Desinfektionsmittel für Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erinnerte an die Situation im vergangenen Jahr, als aus Cent-Artikeln teure Produkte geworden waren und auf dem Weltmarkt eine, so Spahn, Wildwest-Situation geherrscht habe. Wichtige Produkte waren knapp und mussten schnell beschafft werden.
Das ist gelungen, aber es war ein Kraftakt. Und es war auch teuer. In der Not zu kaufen, ist immer teurer.
In eine solche Situation wolle man nicht noch einmal geraten. Vielmehr gelte es, wie Spahn es formuliert, in der Pandemie aus der Pandemie zu lernen. Und das bedeutet, für mögliche Krisen besser vorbereitet zu sein. Mit der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz soll nun dafür gesorgt werden, dass künftig entsprechende Vorräte für den Gesundheitssektor vorhanden sind. Sie sollen den Bedarf für 6 Monate decken, erklärt der Minister.
Wir bestücken die Reserve erstmal aus den Beständen, die wir haben, mit Masken, Handschuhen, Schutzanzügen, Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräten. Die Reserve soll dann nach und nach in einen Dauerbetrieb gehen.
Die Gesundheitsschutzreserve soll im Pandemiefall eingesetzt werden. Auch bei Hochwasserkatastrophen sowie derzeit im Westen Deutschlands soll sie genutzt werden können. Ebenso für den Fall, dass Deutschland Bündnispartner zur Seite stehen muss. Möglich sein soll auch, Schutzausrüstung ans Ausland zu liefern, wenn etwa Lieferketten unterbrochen sind. Der Aufbau der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz ist Teil einer neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte eine engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern an. Konkret soll dazu das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, zu einem nationalen Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Derzeit sind die Länder zuständig für den Katastrophenschutz. Das BBK darf bislang nur für den Verteidigungsfall tätig werden.
Nun haben wir in der Pandemie gelernt, dass es schwer ist zu verstehen, dass eine Behörde doch beachtliche Ressourcen hat wie das BBK. Aber sie nach der Verfassungslage und der Gesetzeslage im Friedensfall nicht einsetzen darf.
Das soll sich nun ändern. Alle 16 Bundesländer, so Seehofer, hätten der neuen Kompetenzverteilung, wonach das BBK seine Aufgaben behält, die Länder aber mehr unterstützen kann, zugestimmt.
Diese Neuausrichtung, einschließlich dessen, was Jens Spahn gerade sagte, ist ein echter Politikwechsel. Denn Kompetenzzentrum heißt, da entscheidet jetzt nicht ein Gremium aus dem Bund im BBK bei der Gesundheits- oder anderen Vorsorgemaßnahmen, sondern es sitzen auch die Länder am Tisch und die Hilfsorganisationen.
Seehofer stellte auch in Aussicht, dass die Bevölkerung bei Hochwasser und anderen Gefahren künftig auch per Smartphone gewarnt werden soll. Beim sogenannten Cell Broadcasting wird ähnlich wie bei einer SMS eine Nachricht an Handynutzer geschickt. Für die Warnung vor Gefahren, so Seehofer, sei aber ein Mix aus digitalen und analogen Methoden wie etwa Sirenen notwendig.
Berichtet unsere Hauptstadt-Korrespondentin Claudia Plass. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ist Präsident der THW-Bundesvereinigung. Er steht dem Föderalismusprinzip bei Katastrophenlagen kritisch gegenüber. Mit ihm habe ich über den Zustand des Katastrophenschutzes gesprochen. Herr Wendt, als ich ein Kind war und ich bin ein paar Jahre älter als Sie, da heulte jeden Samstagmittag die Sirene auf dem Rathausdach. Da gab es, was ja auch am damaligen Kalten Krieg lag, umfangreiche Lager mit Ausrüstungen für alle möglichen Katastrophenfälle und es gab Katastrophenschutzübungen an der Schule. Was ist daraus eigentlich geworden?
Also in den letzten Jahrzehnten haben wir die Sensibilität für Katastrophen verloren. Wir haben insgesamt in unserem Land, vielleicht in Westdeutschland noch etwas mehr als in Ostdeutschland, nach Ende des Kalten Krieges den Gedanken gehabt, es ist vorbei, Katastrophen finden nur noch im Fernsehen statt. Und demzufolge müssen wir gesamtgesellschaftlich daran arbeiten, dass wir diese Sensibilität wieder haben. Aha. Die Sirenen, nationale Reserve muss gestärkt werden. Und natürlich dürfen wir Sicherheit nicht nur unter dem Fokus der Wirtschaftlichkeit betrachten, auf allen staatlichen Ebenen, auch zwischen den verschiedenen Parteien, wurde natürlich Sicherheit auch immer als Kostenfaktor betrachtet. Und es ändert sich insbesondere 2015 endlich, aber es braucht natürlich noch einige Zeit, bis wir alle Reformschritte, die angestoßen sind, jetzt umgesetzt haben.
Herr Wendt, was Sie da sagen, das klingt nach einer Mammutaufgabe. Wo fangen wir denn da an?
Wir fangen natürlich erstmal bei der Bestandsaufnahme an. Wir müssen sagen, und da bin ich mir auch überzeugt davon, wir haben einen guten Bevölkerungsschutz in Deutschland insgesamt. Wir haben 1,8 Millionen Ehrenamtliche bei der Feuerwehr, bei dem THW, bei den Hilfsorganisationen. Wir haben eine gute Bundeswehr, die Bundespolizei, die hilft. Da sind wir insgesamt schon gut aufgestellt. Aber wir müssen uns, glaube ich, zunächst fragen, was wollen wir überhaupt haben? Wollen wir, dass dieses System, was wir haben, dass nur die Landkreise für alles zuständig sind und alles Weitere nur im Rahmen der Amtshilfe der Anfrage erfolgt, oder wollen wir doch, dass bei größeren Ereignissen, die plötzlich auftreten können, wo es zu Überforderungen einzelner Ebenen kommen kann, doch der Bund eine Zuständigkeit bekommt, auch eingreifen kann, ein Selbsteintrittsrecht hat, um dort stärker zu koordinieren und die Kräfte effizienter zu nutzen.
Herr Wendt, hier sind wir schon gleich in der Diskussion. Muss da mehr Kompetenz verlagert werden von den Ländern, von den Kreisen weg hin zum Bund? Sie sagen auf jeden Fall ja. Warum? Was bringt das für Vorteile?
Wenn wir eine größere Situation haben, insbesondere in über mehrere Landkreise, über mehrere Bundesländer, macht es Sinn, wenn es jemanden gibt, einen General, einen Zivilschutzkoordinator, der die Gesamtlage mehr im Überblick hat und sagt, dort brauchen wir die und die Kräfte. Diese Kräfte stehen deutschlandweit zur Verfügung. Diese können wir dort einsetzen. Das passiert nicht. Wir arbeiten sehr viel auf, ich bräuchte mal jetzt für meinen Landkreis, für mein Land die und die Fähigkeiten, hat die jemand? Und dann erfolgen so Abfragen. Hm. Und ich glaube, dass das, und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, gerade in der Koordinierung, bis die Kräfte dann vor Ort sind. Und dieser Prozess muss schneller gehen, gerade wenn Ereignisse schnell passieren, wenn sie sehr lokal begrenzt sind, muss das einfach zügiger gehen. Und da kann ein Bundeskoordinator, ein Zivilschutzbeauftragter, kann dort besser agieren. Das sehen wir als Beispiel in Italien. Da funktioniert das so, da hat die Bundesebene ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht und kann sich Fälle ziehen und dann können die alle Kräfte koordinieren, auch die Feuerwehr, die sonst ja nur vom Bürgermeister
kommt. Herr Wendt, das ist ja alles schön und gut, aber der Bundesinnenminister Seehofer lehnt jede Diskussion über eine Reform der Zuständigkeiten ab. Da beißen Sie also schon mal auf Granit. Was tun?
Also Bundesminister Seehofer hat ja mit Armin Schuster, und das ist auch der richtige Weg, eine Reform des BBK, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, angestoßen. Wir errichten jetzt gerade mit heutigen Kabinettsbeschluss ein nationales Koordinierungszentrum. Das sind die ersten Schritte, wo wir sagen, wir nehmen ja die föderalen Strukturen, nehmen wir auf und verbinden die zunächst miteinander und stellen erstmal fest, was haben wir für Fähigkeiten. Und dann muss man im nächsten Schritt schon überlegen, okay, macht es Sinn, dass wir dieses miteinander, wir sprechen uns ab, reicht es aus? Oder müssen wir sagen, nein, es muss in gewissen Lagen dann künftig auch ein Selbsteintrittsrecht des Bundes geben? Es gibt ja im Bund keinen formal zuständigen Koordinator der Corona-Pandemie, der große Lagen sozusagen nicht militärisch, sondern zivilmäßig koordiniert.
Um da jetzt mal gerade bei den aktuellen Ereignissen zu bleiben, bei der Hochwasserkatastrophe, wir haben gelernt, es gibt offensichtlich da gewisse Lücken, es gibt offensichtlich kein einheitliches funktionierendes Warnsystem. Da nützen uns dann auch Kompetenzdiskussionen ja noch gar nicht. Was muss hier denn geschehen an diesem Punkt?
Genau, das ist genau auch eine Kompetenzfrage. Wir haben mit dem BBK, dem Deutschen Wetterdienst und verschiedenen Institutionen eine sehr gute Lagebilder und wissen, was passiert. Und wir können Warnungen, die wir bekommen von den lokalen Ebenen, aber auch von Wetterdienst zum Beispiel, weitergeben an wiederum die lokalen Ebenen, dass sie die Bevölkerung vor Ort warnen, weil sie sind ja dafür zuständig. Wir können im Bund nicht die Sirene alarmieren. Wir können nicht sagen, oh, wir sehen hier eine Gefahr und jetzt alarmieren wir die Menschen im Gebiet per Sirene. Wir schicken die Feuerwehr los, die mit Lautsprecherwagen durchfährt. Wir können höchstens natürlich eine App schicken, künftig noch die SMS. Das ist sehr gut, das ist wichtig. Aber wir brauchen auch im Bereich der Alarmierung das Durchgriffsrecht, der Möglichkeit, selber auch Fähigkeiten zu alarmieren vor Ort und in die Bereitschaft zu schicken und die Bevölkerung natürlich zu warnen. Und ich glaube, wenn wir die NINA-Warn-App genauso gut bewerben in der Bevölkerung wie die Corona-Warn-App, wird auch die noch mehr zum Erfolg werden und hilft, die Bevölkerung aufzuklären und zu sensibilisieren für das Thema.
Sagt Marian Wendt, er ist der Präsident der THW-Bundesvereinigung. Aktenzeichen 2 BVE4-20. Was so bürokratisch nüchtern daherkommt, ist eine Klage gegen die Bundeskanzlerin und eingereicht hat diese Klage die AfD und gleich noch eine gegen die Bundesregierung. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe prüft seit heute, ob Merkel ihre Neutralitätspflicht verletzt hat. Und zwar, als sie die kurzzeitige Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen im Februar vergangenen Jahres mit scharfen Worten kritisierte. Kemmerich hatte sich nämlich mit den Stimmen der AfD im Erfurter Landtag wählen lassen. Einzelheiten von Klaus Hempel, SWR-Rechtsredaktion.
Bundeskanzlerin Merkel, damals auf einer Auslandsreise in Südafrika unterwegs, bezeichnete die Wahl als unverzeihlich. Die CDU dürfe sich nicht an der Regierung beteiligen. Die AfD meint, dass Merkel als Bundeskanzlerin mit dieser Äußerung das Gebot verletzt habe, dass Regierungsmitglieder sich gegenüber allen Parteien neutral verhalten müssen. Nach früheren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts dürfen grundsätzlich auch Regierungspolitiker öffentlich andere Parteien kritisieren, etwa im Wahlkampf. Sie müssen sich aber zurückhalten, wenn sie in ihrer Funktion als Ministerin oder Minister auftreten. Im vergangenen Jahr hatte die AfD vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer, CSU, die Partei in einem Interview scharf kritisiert. Das Interview war auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht worden. Ein Befangenheitsantrag der AfD gegen die Verfassungsrichterinnen und Richter lehnten diese als unzulässig ab. Die AfD hatte den Antrag damit begründet, dass sich einige Richterinnen und Richter kürzlich in Berlin mit Vertretern der Bundesregierung getroffen hatten. Dies sei seit vielen Jahren gängige Staatspraxis und Ausdruck des Respekts voreinander, so das Gericht.
SWR-Rechtsredakteur Klaus Hempel. Der 5. Februar 2020, also ein bemerkenswertes Datum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. In Thüringen wurde zum ersten Mal ein Ministerpräsident mit den Stimmen der rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremen AfD gewählt. Thomas Kemmerich von der FDP. Bundeskanzlerin Merkel kommentierte diesen Vorgang mit der Aussage, das sei ein schlechter Tag für die Demokratie. Und um den Zustand der Demokratie geht es auch jetzt im SWR-Tagesgespräch mit Claudine Neert. Sie ist Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie. Frau Neert, sind Sie der Auffassung, dass die Kemmerich-Wahl vor 1,5 Jahren unsere Demokratie in eine Krise gestürzt hat?
Naja, ich will jetzt natürlich nicht dem Urteil des Verfassungsgerichts vorgreifen, aber es ist natürlich schon Ausdruck einer Situation, wo wir momentan mit der Demokratie stehen. Und da merken Sie, gibt's Unsicherheiten und Unstimmigkeiten an allen Ecken und Enden. Und was wir natürlich schon bemängeln, wir merken, dass die Bindekraft der Parlamente in der Bevölkerung extrem schwinden. Also wir merken einfach, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger auch den Parlamenten da misstrauen und eben genau auch durch solche Hickhack-Situationen, wie sie jetzt auch in Thüringen da stattgefunden haben, letztendlich nicht vertrauensbildend sind. Und das ist ein Grundproblem in der Demokratie, was wir gerade haben.
Die Diagnose von Ihnen lautet also, es gibt nicht diese eine große Krise, es gibt viele kleine Krisen.
Genau, es gibt viele kleine Krisen und wir sehen die zunehmende Spaltung eben zwischen Politik und Bürgerschaft, die sich genau durch solche Ereignisse auch eher nur verstärken. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und das heißt, wir müssen eigentlich zu einer Situation kommen, wo Parlament und Bürgerschaft wieder zusammenrücken und nicht immer weiter auseinandergehen.
Um da zu unserem Ausgangspunkt mal zurückzukehren, welche Rolle spielt denn die AfD dabei?
Naja, sie ist eine Partei, die ist ins Parlament gewählt. Letztendlich muss sie genauso behandelt werden wie alle anderen Parteien. Aber das Problem ist, sie verhält sich natürlich auch nicht wie alle anderen Parteien. Und das ist eine große, schwierige Situation. Aber ich glaube überhaupt auch, dass sich solche Parteien gründen, ist ein Ausdruck dessen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich einfach zu wenig gehört fühlen und dann eher in eine ablehnende Haltung oder eine Protesthaltung gehen. Und das macht für uns jetzt für Mehr Demokratie eigentlich deutlich, wir brauchen viel mehr Formate, wo sich die Unzufriedenheit tatsächlich artikulieren kann, ohne dass sie gleich eine Partei gründen muss oder ins Parlament gehen muss.
Was könnte das konkret denn sein?
Wir brauchen auf jeden Fall eine Politik des Gehörtwerdens. Also ich würde mal sagen, Baden-Württemberg ist auch ein großer Vorreiter, jetzt auf die Landesebene geguckt. Sprich, wir brauchen Bürgerräte, wir brauchen zufällig ausgewählte Formate, wo Andersdenkende zusammen an einen Tisch kommen und die Politik beraten, Empfehlungen abgeben, wo man sich miteinander austauscht und auch Positionen miteinander aushandelt. Und das nächststärkere Instrument wäre dann natürlich ein direktdemokratisches Instrument. Also wir haben in allen Bundesländern Volksentscheide und die direkte Demokratie. Und das ist genau das, was wir auf Bundesebene eben nicht haben. Also wo kann sich tatsächlich auch Unzufriedenheit, aber auch konstruktive Vorschläge tatsächlich artikulieren auf Bundesebene? Und wenn das über Jahre lang gestaut ist und sich nicht ausdrücken kann, sondern nur in Demonstrationen auf Straßen wiederzufinden ist, dann haben wir ein großes Problem. Und wir merken aber, dass jetzt Politiker und Politikerinnen in den Parlamenten auch aufmerksam werden, genau auf dieses Defizit, dass sie merken, wir haben jetzt wirklich tatsächlich uns fehlen gute Formate, wo wir uns eigentlich zusammen an den Tisch setzen.
Wie steht es um die Bereitschaft in breiten Teilen der Bevölkerung, sich so zu engagieren?
Also nach den Umfragen in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten 5 Jahren, aber auch ganz aktuelle, sind die Zustimmungswerte sehr hoch. Also direkte Demokratie hatte die höchsten Werte bis 83%. Momentan sind wir, glaube ich, bei 72% der Bürgerinnen und Bürger, die für direktdemokratische Elemente auf Bundesebene sind. Und was losbasierte Bürgerräte geht, also sprich punktuell zusammengesetzte Bürgerversammlungen, die die Politik zu einzelnen grundsätzlichen Fragen berät, ist die Zustimmung noch sehr viel höher. Das geht über 80% sicher. Ja.
Würden Sie sagen, der Tag heute, an dem das Bundesverfassungsgericht über eine Bundeskanzlerin-Aussage verhandelt, ist ein guter Tag für unsere Demokratie?
Naja, ob es ein guter Tag oder ein schlechter Tag ist, sei dahingestellt. Es ist erstmal deutlich, dass da vielleicht auch eine Spitzfindigkeit jetzt erstmal auf diesem Wege ausgetragen wird, der aber letztendlich nur deutlich macht, dass wir ein viel tiefer liegendes Problem haben. Und schöner wäre es, wenn wir eigentlich über die viel grundsätzlicheren Probleme der Demokratie reden würden, als über solche Spitzfindigkeiten, wer sich wann zu was äußern darf oder nicht äußern darf oder welche Partei welche Vereinbarung hat, wie sie mit der oder der Fraktion oder Partei umgeht. Da hat ja jede Partei auch ihre eigenen Regelungen. Also das sind nicht die Dinge, über die wir eigentlich reden wollen, sondern wir wollen ja darüber reden, wie kommen wir in der Demokratie zu einer größtmöglichen Zufriedenheit aller. Und momentan merken wir, dass das nicht befriedigend ist und tendenziell die Bürgerinnen und Bürger sich abwenden, bis dahin, dass sie die Demokratie sogar in Zweifel ziehen. Und das ist ein großes Problem und das ist eine Krisensituation. Und Krise entsteht immer dann, wenn der nächste Entwicklungsschritt eigentlich nicht vollzogen wird. Und wir haben gerade sämtliche Lebensbereiche verändern sich. Das heißt, auch die Gesellschaft verändert sich, differenziert sich aus. Tendenziell werden wir mehr Parteien in den Parlamenten haben. Das heißt, wir müssen auch unsere Demokratie dementsprechend anpassen und weiterentwickeln.
Claudine Niert, die Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie im SWR-Tagesgespräch. Ungarns Premier Orbán fordert Brüssel im Streit wegen des LGBTQ-Gesetzes wieder mal heraus. Der rechtskonservative Regierungschef hat angekündigt, ein Referendum in Ungarn darüber abzuhalten, ähnlich wie gegen die Aufnahme von Flüchtlingen vor 5 Jahren. Das international scharf kritisierte Gesetz verbietet Werbung für alles, was irgendwie mit Homo- und Transsexualität zu tun hat. Und es wird von den Angehörigen sexueller Minderheiten als ein weiterer Schritt der Diskriminierung verstanden. Dagegen trommelt Orbán, Ungarn werde von der EU-Kommission attackiert. Sie hat vergangene Woche ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet und im Raum steht auch die Forderung, EU-Gelder zu sperren. Orbán bezeichnet das als politisch motivierte Angriffe. Serjan Govedareca ist unser Ungarn-Korrespondent. Herr Govedareca, der Druck auf Ungarn nimmt zu. Ist das der Grund, warum Orbán jetzt das Volk befragen will?
Genau das hat Viktor Orbán heute gesagt. Der hat es ja in einer Facebook-Ansprache verkündet. Und da sagte er, wenn der Druck auf unsere Heimat so groß ist, dann kann Ungarn nur den gemeinsamen Willen des Volkes verteidigen. Und deswegen hat die Regierung entschieden, eine Volksabstimmung zu initiieren. Bei dieser Volksabstimmung geht es jetzt nicht um eine Ja-Nein-Frage zu dem umstrittenen Gesetz, sondern es sollen 5 Fragen sein. Die sind auch schon bekannt. Und darunter sind so Fragen wie, sind Sie damit einverstanden, dass sexuelle Orientierung ohne Genehmigung der Eltern in öffentlichen Bildungseinrichtungen thematisiert wird oder die Frage, unterstützen Sie, dass Geschlechtsumwandlungsoperationen für Kinder popularisiert werden?
Ja, kann man also schon von Suggestivfragen sprechen?
Ja, ein bisschen ist das so. Das ist ja Teil auch so ein bisschen der Kommunikation von Viktor Orbán, dass dieses umstrittene Gesetz eigentlich nur dem Kinderschutz diene. Das hat er jetzt auch noch einmal betont, hat das Gesetz auch wörtlich Kinderschutzgesetz genannt. Das spielt sicherlich eine Rolle, denn wer würde ernsthaft gegen Kinderschutz argumentieren? Und das spiegelt sich ja auch etwas in den Fragen wider.
Verspricht sich Orbán denn von diesem Referendum eine Legitimation in seinem Kampf gegen Brüssel?
Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, um das so auszudrücken. Sicherlich gibt es da auch eine Botschaft in Richtung Brüssel, so nach dem Motto, das ist das, was das ungarische Volk will und ihr könnt uns hier nichts aufoktroyieren. Es ist aber sicherlich auch eine Botschaft nach innen, so nach dem Motto, wir stehen zusammen. Und es gibt sehr viel Kritik in Ungarn, Menschen, die sagen, Viktor Orbán betreibt im Moment eigentlich Krisenkommunikation, eine Art Message Control und versucht von anderen unangenehmen Themen abzulenken und namentlich wird da immer die sogenannte Pegasus-Affäre genannt, rund um mögliche staatliche Sperrangriffe in Ungarn.
Er spielt ja nun mit dem Referendum so ein bisschen das gleiche Spiel wie damals, als es gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ging, 2016. Würde ihm denn ein Abstimmungssieg in irgendeiner Weise helfen, Strafen aus Brüssel zu verhindern?
Das ist schwer vorstellbar, denn zum einen müsste diese Volksabstimmung, also es müssten mindestens 50% der Wahlberechtigten teilnehmen, damit die Volksabstimmung irgendwie rechtlich bindend ist. Das würde dann bedeuten, dass das Parlament Zeit hätte, 180 Tage, um ein entsprechendes Gesetz zu formulieren. Mal angenommen, das Ganze geht in Orbáns Sinne aus, da gibt es ja jetzt keinen Bedarf, ein neues Gesetz zu formulieren oder ähnliches. Es ist aber, glaube ich, der symbolische Wert. Es war ja beim letzten Mal 2016 ja auch ähnlich. Da war die Abstimmung ungültig, weil lediglich 43% der Wahlberechtigten abgestimmt haben. Aber von ihnen haben dann 98% sozusagen den Kurs der Regierung unterstützt. Und das ist eine Folge, den Viktor Orbán auch heute noch einmal betont hat. Hat gesagt, es hat schon einmal geklappt und gemeinsam werden wir es nochmal schaffen. Aber was genau zu schaffen ist, das hat er nicht gesagt.
Ja, wie steht denn Premier Orbán in Ungarn im Moment da? Sie haben ja eben schon den Skandal um die Spähsoftware Pegasus angesprochen.
Ja, es gibt so etwas wie die ungarische Öffentlichkeit nicht oder die Ungarn. Das ist so ein bisschen das Problem. Also in den regierungsunabhängigen Medien war Pegasus ein Riesenthema. Es hat auch bei Twitter getrendet gestern in Ungarn. Und es war in aller Munde, hätte man das Gefühl haben können. Ganz anders sieht es aus in den regierungstreuen Medien. Da wurde das aber auch thematisiert, nur halt eben mit der Lesart der Regierung. Das bedeutet, es hängt halt so ein bisschen davon ab, wo man in Ungarn ist, welche Medien man nutzt. Es gibt, wenn man es ganz vereinfacht sagen darf, so etwas wie ein Stadt-Land-Gefälle.
Premier Orbán lässt die Ungarn über das umstrittene LGBTQ-Gesetz abstimmen. Unser Korrespondent Sedan Govedaritza. SWR aktuell.